SR3 Saarlandwelle. Region am Mittag.
Immer weniger Filialen, immer weniger Geldautomaten, steigende Kontoführungsgebühren. Nicht wenige Sparkassenkunden in Saarbrücken waren sicherlich zuletzt not amused, als sie Post bekommen haben. Ab Januar müssen sie knapp 6 € zahlen für ihr Konto. Außerdem werden spezifische Gebühren neu eingeführt. Derzeit werden die Kundinnen und Kunden darüber informiert. SR3-Reporter Laszlo Mura weiß mehr darüber.
Die letzte Preiserhöhung hatte die Sparkasse Saarbrücken erst 2022 verkündet, jetzt schon die nächste Runde. Zum Beispiel werden die Kontoführungsgebühren beim derzeit günstigsten Tarif von 3,90 Euro auf 5,90 Euro erhöht. Ein Plus von über 50%. Für einige Kunden ist das
nicht überraschend, ne? Die Gebühren hören die ständig an. Aber die Serviceleistungen werden immer weniger.
Das ist schon eine riesige Teuerungsrate, auch nicht mit der Inflation zu rechtfertigen. Also ich denke, 15% wäre so das Maximum, was man hätte machen sollen.
Die Mindestpreise für Wertpapierdepots steigen ebenfalls um 50%. Zudem werden auch neue Gebühren eingeführt, etwa für die Einrichtung eines Mietkautionskontos. Die Sparkasse teilt schriftlich mit, sie müsse Einnahmen und Ausgaben im Einklang halten.
Gestiegene Kosten im Energiebereich, Bau- und Modernisierungskosten, beispielsweise aufgrund von Geldautomatensprengungen und Hochwasserereignissen, oder auch Kosten für die IT-Struktur haben Einfluss auf unsere aktuellen Preisanpassungen.
Die Sparkasse sieht sich im Marktvergleich aber auch mit den neuen Preisen weiterhin konkurrenzfähig oder teilweise sogar günstiger als andere Kreditinstitute. Mit Onlinebanken will sie sich hier bewusst nicht vergleichen. Dieser Kunde macht das allerdings schon.
Ich bin immer schon Sparkasse-Kunde gewesen und bin es auch. Hab mich jetzt mittlerweile umgesehen und da gibt es halt andere Banken, wo man keine Gebühren zahlt und die gleichen Konditionen haben. Bin am Überlegen, ob ich doch wechseln soll.
Aufgrund eines Urteils des Bundesgerichtshofs müssen alle Geldinstitute jetzt die aktive Zustimmung der Kunden für die Preisanpassungen einholen. Bei Verweigerungen gilt laut Sparkasse:
Sollten die Kundinnen den neuen Bedingungen nicht zustimmen, können wir unsere Geschäftsbeziehung nicht in gewohnter Weise fortführen. Die geänderten Bedingungen und Preise sind grundlegende Teile der zwischen Kundinnen und Sparkasse bestehenden Verträge.
Die Verbraucherzentrale rät Kunden in Saarbrücken und anderen Regionen, den Erhöhungen nicht direkt zuzustimmen. Sie könnten in aller Ruhe abwägen, wie es weitergehen soll. Thomas Beutler von der Verbraucherzentrale.
Für was zahle ich überhaupt? Nutze ich vielleicht die Dienstleistung überhaupt oder nutze ich die vielleicht gar nicht? Vielleicht hat die Bank noch ein anderes Kontomodell, das für mich vielleicht passender wäre. Also wenn es dann so kommt, dass sie vielleicht sagen, nee, eigentlich sind die alle zu teuer für mich, würde ich wirklich empfehlen, mal zu schauen, welche anderen Banken gibt es vielleicht noch, die dann günstiger sind, bis hin vielleicht sogar gebührenfrei.
Ein Wechsel zu einer anderen Bank sei zwar wegen der vielen Formalitäten mit Aufwand verbunden, Kunden könnten hier aber die sogenannte Kontowechselhilfe in Anspruch nehmen. Die neue Bank ist verpflichtet, dabei zu helfen, dass der Wechsel reibungslos über die Bühne geht.
Die Sparkasse Saarbrücken ist hier als Beispiel gedacht. Gleiches gilt übrigens auch für andere Geldinstitute, die ihre Kontoführungsgebühren erhöhen. Deshalb jetzt, auch wenn Sie woanders sind als bei der Sparkasse Saarbrücken, genauer hinschauen. Haben Sie sich das auch schon mal gefragt? Wie könnte das Saarland wohl heute aussehen, wenn vor genau 69 Jahren die Saarländerinnen und Saarländer für anstatt gegen das Saarstatut gestimmt hätten? Das Ergebnis damals war eindeutig 70%, dagegen bei einer Wahlbeteiligung von sagenhaften 97%. Die Idee hinter dem Saarstatut, das Saarland sollte ein unabhängiger Kleinstadt werden, mit Sitz unter anderem der wichtigsten EU-Institutionen, so wie Luxemburg heute. Der saarländische Filmemacher Michael Koop hat sich diese Frage, die ich mir gestellt habe, auch gestellt. Was wäre, wenn? Ja, und arbeitet an einem Film, der nächstes Jahr zum Jubiläum der Abstimmung fertig werden soll. Ein Film mit prominenter Besetzung.
Meine verehrten Freunde und Mitbürger, die Saarbevölkerung hat in der heutigen Abstimmung am 23. Oktober 1955 Ja zum Europäischen Saarstatut gesagt.
Die entscheidende Szene im Film von Michael Koop zum Saarstatut. Man kann ihn noch nicht sehen und auch der Trailer ist noch geheim. Seit 10 Jahren arbeitet Koop an diesem Film, der erzählt, was passieren hätte können, wenn sich das Saarland 1955 für das Statut entschieden hätte. Und oft denkt er,
die Chancen waren unglaublich groß und ich glaube, das hätte allen auch gut getan, wenn das Saarland sozusagen als europäischer District of Europe die Geschicke wesentlicher mitbestimmt hätte.
Hätten die Saarländer Saarländer und Saarländerinnen 1955 für das Statut gestimmt, wären sie außenpolitisch von einem Kommissar der gerade neu gegründeten Westeuropäischen Union vertreten worden. Das war eine Vorläuferinstitution der EU, ein militärischer Beistandspakt. Innenpolitisch hätte die Saar-Regierung das Sagen gehabt. Wer heute durch die Saarbrücker Innenstadt läuft, findet sofort Menschen, die sagen können, wie sie abgestimmt hätten, wären sie 1955 dabei gewesen.
Ich würde für die Autonomie abstimmen, weil wir dann so ein reiches Land wären wie Luxemburg, Liechtenstein, die Schweiz, so kleine Länder. Und dann wären wir auch so ein kleines Land und wären vielleicht auch ein Bankenstandort.
Tatsächlich zeigt Michael Koop in seinem Film unter anderem ein lustiges, montiertes Bild von der barocken Saarbrücker Ludwigskirche, hinter der Wolkenkratzer leuchten, wie sie in Frankfurt am Main stehen.
Ein Gedanke ist natürlich, dass sich viele Versicherungen, Banken hier angesiedelt hätten, zusätzlich zu den EU-Institutionen.
Michael Koop tut in seinem Film ganz ohne Konjunktiv humorvoll, so als wäre die Geschichte anders gelaufen. Er hat politische Prominenz gefunden, die das Gedankenspiel mitmacht. Zum Beispiel Heiko Maas. Der spielt den Außenminister des im Film unabhängigen Saarlandes, das dann auch noch Fußball-Weltmeister wird.
Das ist ja ein Thema, das uns die Deutschen lange nicht verziehen haben, dass wir sie schon in der Qualifikation rausgeschmissen haben. Letztlich sind wir Weltmeister geworden. Wer weiß, ob die Deutschen das gepackt hätten.
Schön ist es, dass halt eben auch Leute wie Heiko Maas bei dieser Fiktion mitspielen und völlig fiktive und zum Teil völlig absurde Sachen erzählen. Das hat eine Menge Spaß gemacht.
Weil aber die historischen Archivbilder so teuer und so schwierig zu bekommen sind, ist der Film immer noch nicht fertig. Der 70. Jahrestag der Abstimmung über das Saarstatut wird aber nächstes Jahr wohl genau der richtige Moment für die Uraufführung sein. Die Menschen in Saarbrücken haben jedenfalls, wie gesagt, diesen Teil ihrer Geschichte ganz genau im Kopf.
Wie hätten Sie abgestimmt?
Ich wäre unentschieden. Ich weiß nicht, weil wir keine Tradition haben wie Luxemburg. Also glaube ich eher, dass wir wahrscheinlich bei Deutschland besser aufgehoben sind.
Das Statut, ein Gedankenspiel, wie das Saarland aussehen würde, wenn sich die Saarländer nicht vor knapp 70 Jahren gegen das Saarstatut entschieden hätten. Nächstes Jahr kommt es ins Kino. Anke Schäfer hat für uns den Regisseur Michael Koop gesprochen. In Alten- und Pflegeheimen, da fehlt es an Personal. Das hört man immer öfter und wir haben auch schon viel darüber berichtet. Ein Kursangebot der Diakonie soll dagegen jetzt was machen. Und zwar Langzeitarbeitslose sollen da zu Pflegekräften oder Pflegehelfern umgeschult werden, besser gesagt. Und das ganz nah an der Praxis. Mein Kollege Christoph Borgans, der ist jetzt in einem Pflegeheim, in dem die praktische Ausbildung stattfindet. Christoph, wie muss man sich das vorstellen? Sind die nach der Ausbildung dann Pflegekräfte?
Ja, die sind Pflegehelfer danach, denn vieles lässt sich hier in der Pflege auch machen, ohne dass man die komplette Ausbildung durchläuft. Andrea Katall zum Beispiel hat mir erklärt, was sie denn jetzt hier tut.
Also morgens die Leute wecken, waschen oder duschen, dann anziehen oder eincremen auch, Toilettengänge, Essen anreichen, halt auch betreuen und so. Ja, das ist meine Aufgabe.
Ja, und das hat sie gelernt in einem Kurs der Diakonie, der heißt ALBA, Basiskurs Altenpflege. Und für Katal war das so ein richtiger Herzenswunsch, in die Pflege zu gehen.
Man sagt immer, waschen kann jeder, aber das ist nicht der Fall. Also man muss wissen, es gibt gewisse Grundregeln, wie man Leute waschen tut. Also ich habe meine Mama 6,5 Jahre gepflegt und da ist der Wunsch in mir entstanden, dass ich in die Pflege gehen möchte, dass ich älteren Menschen helfen möchte.
Ja, und Motivation ist ja sehr wichtig, gerade in so einem Job, der auch körperlich anstrengend ist, in dem man durchhalten muss. Das Problem ist aber trotz der vielen Erfahrungen bei Frau Katal zum Beispiel, sie hat keinen Hauptschulabschluss. Und das ist dann sehr schwierig, aber eine Besonderheit dieses Kurses, dass man das trotzdem machen kann.
Eine Frau in Afghanistan, die zu mir kommt, die hat natürlich keine Schulausbildung, wenn jeder die kulturellen Hintergründe kennt oder wenn eine Frau aus Syrien, die zwangsverheiratet wurde, in halber Gefangenschaft mit ihrem Ehemann lebt, dann kriegt man keinen Schulabschluss. Das heißt aber, dass diese Leute ja trotzdem alle arbeiten können und natürlich auch, das gilt bei ALBA und bei HABA natürlich auch für Leute, die in Deutschland aufgewachsen sind, so wie jetzt hier zum Beispiel bei der Frau Katal. Die hat nun mal damals versäumt, in ihrem jugendlichen Leichtsinn den Schulabschluss zu machen und hat dann Kinder bekommen und dann eben nicht nochmal versucht, die Schule zu machen. Das ist ganz offensichtlich, dass das vielen Menschen hier passiert. Und die haben dann die Möglichkeit, trotzdem nochmal was aus ihrem Leben zu machen.
Ja, sagt Kati Schiebeck-Dörr, die ist sozialpädagogische Mitarbeiterin bei der Diakonie und verantwortlich für die Kurse. Und diese Kurse ist eben dieser Alba-Kurs, der 4 Monate geht, teils theoretisch, teils praktisch, und der ein Haber-Kurs, da geht es um Haushaltshilfe Basics. Und dann gibt es noch Impulse, das ist ein Kurs, der richtet sich an Migranten, die vielleicht eine Ausbildung, eine Qualifikation haben, aber bei denen es vor allem an der Sprache hapert und die das dann praxisnah machen soll, um dann in einem Pflegeheim eingesetzt zu werden. Und diese Pflegeheime spielen eben auch bei den praktischen Teilen eine wichtige Rolle. Da braucht man Kooperationspartner, zum Beispiel eben hier das Senioren- und Pflegeheim Elisabeth in Duttweiler.
Wir haben uns darauf eingelassen, weil wir mit allen Kooperationen, die gut funktionieren, neue Pflegekräfte gewinnen können und wir jedes Personal, alle in der Pflege in Zukunft brauchen werden, die das gerne machen möchten. Mit den Leuten von dem Kurs haben wir jetzt sehr gute Erfahrungen gemacht.
Sagt Svenja Schmidt, die Geschäftsführerin hier von dem Seniorenheim. Ist also ein guter Deal und für die Pflegekräfte umso mehr, denn sie haben danach auch kein Problem, einen Job zu finden. Das sind die Erfahrungen von Kati Schiebeck-Dörr.
Nein, ganz im Gegenteil. Uns reißen sie die Leute aus der Hand sozusagen, weil sie wissen, die kommen aus einer Institution, wo die auch wirklich theoretisch und praktisch schon vorbereitet sind. Und das ist etwas, was mir sehr persönlich auf dem Herzen liegt oder am Herzen liegt, weil ich hier ganz viele Menschen kennenlerne, die schon so eingeschüchtert sind von dem System und sich einfach gar nicht mehr trauen, was Neues zu beginnen. Und dann zu sehen, dass sie diese Arbeit haben und die sind so, dass sie unseren Kurs besucht haben, eben aus dem Aspekt dieser Menschlichkeit, die ihnen dann wieder zurückgegeben worden ist und ein gutes Selbstwertgefühl. Und das ist natürlich für jeden wichtig.
Also es geht um einen Job und ums Geld verdienen, aber darüber hinaus auch um ein sinnhaft gestaltetes Leben. Und es hilft dem Pflegeheim ebenso, die leeren Stellen zu füllen.
Langzeitarbeitslose wieder in die Arbeit bringen, und zwar dort, wo es an Arbeitskräften fehlt, und zwar in der Pflege. Dort werden sie von der Diakonie zu Pflegehelfern ausgebildet. Christoph Borgans hatte die Infos für uns. Kennen Sie den Engelgrundweiher in Schmelz, genauer gesagt in Hüttersdorf? Der liegt schön mitten im Grünen. Die Gemeinde Schmelz möchte das Gebiet zum Naherholungsgebiet ausbauen. Heißt aber dann, dass die Straße, die am Weiher langführt, gesperrt wird, und zwar für den Durchgangsverkehr. SR3-Reporterin Corinna Kern ist hingefahren und weiß mehr über die Pläne.
Biber, Eisvogel und Ringelnatter. Wer regelmäßig seine Runden um den Engelgrundweiher in Hüttersdorf dreht, der kann die Tiere aus der Nähe beobachten. Dieses naturnahe Erlebnis will der Schmelzer Bürgermeister Wolfram Lang ausbauen und plant deshalb, das Gebiet rund um den Engelgrundweiher zum Naherholungsgebiet aufzuwerten.
Also einmal ist die Idee nochmal entstanden, hier einen Rundwanderweg zu schaffen für Menschen, die eingeschränkt sind. Und wir möchten es zudem generationenübergreifend auch für Kinder etwas attraktiver machen, mit verschiedenen Mitmachstationen, ja, damit Kinder Natur einfach erleben und erlernen können.
Dazu wird die Straße, die zwischen den beiden Parkplätzen am Weiher entlangläuft, nicht nur für den gesamten Durchgangsverkehr gesperrt, sondern auch entsiegelt. Damit löst sich auch ein weiteres Problem, nämlich das der Raser. Nicht jeder Autofahrer halte sich an die Geschwindigkeitsbegrenzung von 30 km/h so lang. Ein Spitzenreiter schaffte es auf 78 Stundenkilometer.
Für mich war es relativ schnell erkennbar, dass wenn wir hier eine Aufwertung machen wollen, müssen wir den Verkehr hier raushalten.
Die vom Gemeinderat einstimmig beschlossenen Maßnahmen sollen nicht nur den Spaziergängern zugutekommen, sondern vor allem der Natur. Das Vorhaben wird daher auch von Ulrich Leie vom NABU Saloy unterstützt.
Nur wenn Sie zu Fuß sind, können Sie auch sehen, wie viele Tiere immer überfahren werden. Im Frühjahr sind es überwiegend die Kröten oder andere Amphibien, später im Sommer Blindschleichen, aber vor allem die Ringelnatter.
Die steht mittlerweile auf der roten Liste der gefährdeten Arten. Am Engelgrundweiher fand Laie bisher jedes Jahr mehrere totgefahrene Schlangen auf der Straße, die in den umliegenden Feuchtgebieten einen idealen Lebensraum haben. Auch an dieser Stelle soll die Straßensperrung die Natur besser schützen.
Zudem, das ist eigentlich so der Hauptgrund, warum man dann auch nochmal sperren muss, wenn man dieses Projekt angehen möchte. Wir möchten ja den Engelgrundweiher fischdurchlässig machen.
Denn bisher können die Forellen des vorbeifließenden Mühlenbachs nicht zum Quellbereich gelangen. Ein größerer Wassersturz und die gepflasterte Straße sind im Weg. Mit der Aufwertung zum Naherholungsgebiet wird auch eine sogenannte Fischtreppe oder auch raue Rampe angelegt.
Diese raue Rampe wird ja nicht nur benutzt von den Fischen, die wird auch genutzt von Reptilien, wird genutzt von Amphibien.
Über angelegte Wasserserpentinen sollen die Fische dann zum Quellbereich hin und wieder zurückwandern können. Beim NABU wartet man daher bereits auf die Pläne und die Umsetzung, sagt Werner Backes.
Damit wir im richtigen Moment vielleicht noch ein paar Ideen beisteuern können.
Die Pläne für das Naherholungsgebiet sind noch in der Anfangsphase. Bisher rechnet die Gemeinde mit Kosten in Höhe von rund 400.000 Euro, die zu großen Teilen durch Fördergelder getragen werden sollen. Der Spatenstich soll nach derzeitigen Planungen 2026 erfolgen.
Der Fischgrundweiher in Schmelz-Hüttersdorf, der wird ab 26 umgebaut. Dafür wird die Straße, die da lang führt, für den Durchgangsverkehr gesperrt.